Make the system female. Ein Finanzsystem, das nicht für Frauen ausgelegt ist, weder in Deutschland noch im globalen Süden. Warum wir strukturelle Veränderungen brauchen und dabei vor allem auch die Unterstützung der Männer. Und wie ich als Frau meine Finanzen selbst in die Hand nehmen kann. Das erfahrt ihr in dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talkgästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros.
Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu Ethics and Euros. Mein Name ist Sina und ich arbeite bei Eukokredit Deutschland. Heute dreht sich alles um Frauen und Finanzen. Wir sprechen über Geld, finanzielle Unabhängigkeit und die Hürden, die viele Frauen auf diesem Weg überwinden müssen. Heute zu Gast bei mir Anissa Brinkhoff. Sie ist freie Finanzjournalistin, Expertin für Female Finance und Finanzbildung. Und sie hat letztes Jahr ihren eigenen Podcast Finance und Feelings gegründet, in dem sie über Gefühle zu Geld, unsere familiären Prägungen, Abhängigkeiten und Ungerechtigkeit spricht. Hi Anissa.
Hi, herzlich willkommen. Oh, nochmal. Hi, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Anissa, wie würdest du dich denn selbst in 3 Worten beschreiben?
Ich würde mich beschreiben als neugierig, begeisterungsfähig und vielleicht noch kritisch gleichzeitig.
Das sind ja gute Attribute, auch ein bisschen für den Hintergrund, wie du zum Thema Finanzen kamst überhaupt. Ich kenne den ja schon, aber möchtest du uns einmal erzählen, wie du denn überhaupt zu dem Bereich gekommen bist?
Ja, total gerne. Ich bin studierte Journalistin und habe in Hamburg ganz lange bei dem großen Verlag Gruner und Jahr gearbeitet. Zuletzt da bei der Brigitte-Gruppe. Die älteren Zuhörer kennen vielleicht noch die Brigitte-Zeitschrift. Damals war ich da festangestellte Redakteurin und alle in der Redaktion um mich drumherum haben angefangen, sich mit ETFs zu beschäftigen und in der Börse zu investieren und haben sich da auch ganz viel in der Redaktion drüber unterhalten. Ich war immer die, die überhaupt nicht wusste, was ein ETF ist und hat sich immer rausgezogen aus allen Gesprächen. Und mir war es wahnsinnig unangenehm, dass ich auch nicht wusste, was das ist und habe mich immer weiter hinter meinem Laptop versteckt, anstatt da irgendwie teilzunehmen. Irgendwann ist mir aber klar geworden, dass ich um dieses Thema nicht drumherum komme, dass wir uns alle irgendwann mal um unsere Finanzen kümmern müssen. Und dann habe ich der Chefredaktion gepitcht, dass ich vielleicht einen Podcast mache zu genau dem Thema. Warum haben wir Deutschen eigentlich so wenig Finanzbildung und warum sind wir Frauen dann nochmal schlechter aufgestellt und wie zur Hölle geht das eigentlich, sich mit den Finanzen zu beschäftigen? Und ja, aus der Idee ist ein super toller Podcast entstanden, den ich 2,5 Jahre gehostet habe. What the Finance heißt der. Der ist auch noch in, ich weiß gar nicht, 3. oder 4. Generation von anderen Hosts wird er inzwischen weitergeführt. Und ich habe mich damals immer tiefer in dieses ganze Female Finance Thema eingearbeitet, in die Problematiken, die Strukturen dahinter, die Politik dahinter. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, mich aber auch gleichzeitig so krass aufgeregt, wie ungerecht Finanzen, Geld, Finanzbildung in Deutschland einfach verteilt sind, dass ich meinen Job gekündigt habe und jetzt, wie du ja gerade schon gesagt hast, selbstständig und freiberuflich zu dem Thema arbeite als Journalistin.
Hast du dabei eine ganz konkrete Vision oder Mission vor Augen?
Die hat sich auch mal verändert so im Laufe der Zeit. Ich glaube, ich bin so ein bisschen gestartet mit diesem, ich möchte Frauen beibringen, wie sie mit ihrem Geld umgehen und wie sie Altersarmut vermeiden. Also richtig dieses How-to. Dann ist mir aber irgendwann mal klar geworden, dass wir in Deutschland ja eine riesig hohe Gender Pay Gap zum Beispiel haben. Ne? Wir Frauen verdienen halt 16% weniger als Männer. Dazu gibt's eine riesig hohe Gender Care Gap. Wir Frauen übernehmen allergrößten Teil der anfallenden Care-Arbeit. Und dann gibt's noch x andere Gaps und strukturelle Diskriminierungen on top. Und es ist halt einfach klar, dass während wir Care arbeiten, während wir weniger verdienen und so weiter, wir noch so gut mit unserem Geld umgehen können, aber wir werden es nie schaffen, dagegen anzuinvestieren, sodass wir finanziell mal genauso aufgestellt sind wie Männer. Also Frauen werden einfach immer noch so krass zurückgehalten bei dem Thema. Und das ist halt weder die Schuld von Einzelpersonen, also weder von einem Mann noch von einer Frau, noch können aber auch Einzelpersonen da was dran ändern. Das heißt, ich kann dir oder mir oder sonst wem beibringen, mit dem Geld umzugehen, aber das richtig große Rad drehen halt die anderen. Und deshalb ist meine Vision, jetzt eher mit der Politik, mit der Finanzbranche, mit Stiftungen und so weiter zusammenzuarbeiten, die eben ja die Mittel haben, strukturelle Probleme wie den Gender Pay Gap auch zu verbieten. Es könnte ja gesetzliche Lösungen geben zum Beispiel, aber auch grundsätzlich einfach mehr für Finanzbildung in Deutschland zu tun. Und ja, wenn wir irgendwann mal finanziell alle gleichberechtigt sind, nicht nur Frauen, Männer, auch noch Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die eine Armutsbiografie haben und so weiter, dann bin ich meinen Job los.
Das wäre ja in dem Fall dann sehr schön. Wie sieht denn deine konkrete Arbeit dann aus mit den Verbänden oder gerade in den politischen Strukturen? Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
Gerne. Also ich gehe zum Beispiel in Teams rein, Kommunikationsteams, und unterstütze die, wenn die ein Event planen, wenn die gerade einfach Unterstützung in der Kommunikation, das heißt in der Pressearbeit, brauchen. Ich konzipiere mit Unternehmen Kampagnen zum Beispiel zum Thema Frauen und Geld. Ich arbeite mit der Politik zusammen. Ich berate die auch sozusagen zu Events oder zu Finanzbildungsideen. Ich konzipiere mit Stiftungen Panels oder Konferenzen, auf denen wir über Finanzbildung diskutieren, wo dann halt die VertreterInnen aus Politik, aus Verbänden und so weiter eingeladen sind. Und ja, ich bin sowohl in der organisatorischen Rolle als auch ganz häufig in der moderierenden Rolle. Also ich moderiere viel Panels oder Konferenzen oder auch einfach mal als Expertin sozusagen werde ich dann interviewt, so wie hier in dieser Situation. Und ich arbeite auch noch journalistisch. Das heißt, ich schreibe ganz klassisch irgendwelche Artikel und dann eben halt zu den Themen, die ich gerade gesagt habe, die mir eben wichtig sind, und versucht, die in den Medien zu platzieren, sodass die mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Es ist ja auch zusätzlich so, dass der demografische Wandel, also hin zu einer älteren Gesellschaft, und auch die höhere Lebenserwartung von Frauen maßgeblich dazu beitragen, dass wir ja weniger Männer als Frauen in Deutschland leben, Stand jetzt. Und trotzdem werden die ganzen Finanzservices oft ausschließlich auch von Männern entwickelt und manifestieren dadurch ja die klassischen Rollenbilder. Was denkst du denn, warum ist das überhaupt so?
Ja, da muss man so ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte eigentlich zurückgucken und sich mal anschauen, wer hat denn das Finanzsystem entwickelt? Also wer durfte denn damals eigentlich arbeiten? Männer. Das heißt, sie haben ein Finanzsystem, eine Finanzwirtschaft gebaut, so wie es für ihre Bedürfnisse, für ihre Situation gepasst hat, während Frauen halt die Care-Arbeit zu Hause schon damals übernommen haben und überhaupt nicht beteiligt wurden in diesen Prozessen. Es gab eine Phase, da waren Frauen und Männer in einigen Berufen gleichgestellt. Es gibt ganz spannende Forschungen, welche andere Rollen Hausfrauen früher auch mal hatten, die wirklich die sozusagen das Haus oder ja den Hof wie ein Betrieb geführt haben, also wirklich auch eine ganz andere Rolle, als das es das heute gibt. Aber grundsätzlich ist es halt eher diese Entwicklung gewesen, Männer machen die Arbeit, also die Erwerbsarbeit, und bauen sich ein Finanzsystem auf, an dem Frauen bis vor, was weiß ich, 50, 60 Jahren überhaupt nicht dran beteiligt wurden. Dann gab es so die allerersten Bankerinnen und so weiter, die natürlich wahnsinnige Herausforderungen hatten, sich in einem System zu bewegen, das überhaupt nicht für sie gebaut war und wo sie auch vielleicht nicht so sonderlich erwünscht waren. Und gleichzeitig ist das auch das, was ihr alle erleben mit den Produkten, die die Finanzwirtschaft so gebaut hat. Ich glaube, seit Anfang der 60er dürfen Frauen ein eigenes Konto in Deutschland eröffnen. Das ist noch nicht so lange her. Das heißt also, von einigen von uns vielleicht die Eltern oder die Großeltern, da durfte die Oma oder Mama einfach noch kein Konto haben. Die musste dafür die Zustimmung ihres Mannes haben. Super krass. Und irgendwann durften sie das dann, aber nur weil ein Gesetz verändert wird oder auf einmal was eine technische Lösung da ist, heißt es ja nicht, dass sich ein gesellschaftlicher Wandel gleichzeitig durchsetzt. Es war ja nicht auf einmal total gewünscht, dass Frauen auch ihre eigenen Konten haben. Es gab auch keine Finanzbildungsstrategie oder so, die gesagt hat, wir educaten jetzt mal alle Frauen, damit sie wissen, warum man ein Konto eröffnet und wie man das führt und was man da eigentlich macht, also dieses ganze Finanzmanagement. Das heißt, wir hinken da immer noch total hinterher. Wir Frauen dürfen zwar auf dem Papier alles, aber ob das jetzt wirklich so erwünscht ist, dass Frauen genauso gleichberechtigt sind wie Männer, dass Frauen genauso viel verdienen, dass Frauen genauso viele Entscheidungsmacht haben, ja, da sind wir halt noch lange nicht. Das kann man sich einfach nur mal anschauen, wie die Finanzbranche immer noch besetzt ist, nämlich sehr männlich. Und je weiter man da in die Führungsetagen geht, nach oben, also wer entscheidet, welche Finanzprodukte werden gebaut, nach welchen Bedürfnissen, dann sind es halt immer noch die Männer. Das heißt, da ist es langsam so ein bisschen an der Zeit, dass ein bisschen Platz gemacht wird, damit auch Frauen mitgestalten, mitdenken. Und ja, gleichzeitig ist es halt auch, ohne die Männer geht's nicht. Wir müssen halt irgendwie gemeinsam arbeiten an dieser ganzen Gleichberechtigungsgeschichte.
Gibt's für dieses sehr komplexe Problem eine einfache Lösung?
Ich glaube nicht, nein. Das wäre sehr schön. Ich glaube, eine einfache Lösung, wie man entscheidet, ist top-down und sei es durch politische Regeln oder Gesetze. Da verliert man die Hälfte der Menschen wieder, die da vielleicht auch dagegen sind. Gleichzeitig kann man auch sagen, wie bei allen Gleichberechtigungsthemen, wir haben jetzt wirklich lange genug gewartet, dass es sich von selbst entwickelt. Trotzdem verdienen Frauen immer noch so viel weniger als Männer. Frauen übernehmen so viel mehr Care-Arbeit. Frauen arbeiten so viel häufiger in Teilzeit als Männer. Das heißt, ein paar Regelungen, da wo es halt geht, muss es halt schon geben. Und sei es dann Quoten für Führungskräfte, für ja, Vorstände und so weiter. Weil diese Ausrede, es gibt nicht genug qualifizierte Frauen, die gilt halt längst nicht mehr. Ich glaube, es sitzen eine Menge unqualifizierter Männer in sehr hohen Positionen. Die könnten auf jeden Fall durch Frauen ersetzt werden. Und sei es, dass die einfach nur genauso unqualifiziert sind, was sie aber meistens halt auch noch nicht mal sind.
Ja, man könnte ja jetzt einfach versuchen, das System eben auch mehr auf die Frauen auszurichten. Make the system female. Wie würdest du das umsetzen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, das zu entscheiden?
Boah, ich glaube, das ist so kompliziert, weil man da ja quasi an jedem Ecken und jedem Ende einmal anfassen müsste. Also grundsätzlich würde es halt einfach helfen, wenn alle Hierarchieebenen, alle Entscheidungspositionen 50-50 mindestens besetzt wären. Das heißt, Frauen einfach das System sind und dadurch das System gleichzeitig weiterentwickeln. Es wird natürlich auch helfen, wenn Diskriminierung verboten ist. Also wenn Finanzprodukte weibliche Erwerbsbiografien oder weibliche finanzielle Lebenssituationen nicht mehr diskriminieren dürfen. Und man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur das Frauen-Männer-Ding. Ne? Es werden ja auch noch ganz andere vulnerable Gesellschaftsgruppen diskriminiert. Und sei es auch zum Beispiel einfach nur ältere Menschen, die vom Finanzsystem häufig auch nicht mehr so richtig mitgedacht werden, sondern auch irgendwie so ein bisschen hinten überfallen. Also ich finde diese Idee, wir sind einfach alle dabei, wir dürfen einfach alle mitentscheiden, würde grundlegend am meisten verändern. Der Rest würde, glaube ich, dann automatisch kommen.
Und so ist es ja jetzt in Deutschland. Und bei Oiko Credit fließt das Geld unserer Anlegerinnen in den globalen Süden. Und dort sieht es leider absolut nicht besser aus, was dieses Thema angeht. Es gibt eine riesige Kreditlücke und auch geschlechterspezifische Vorurteile für Frauen. Und genau aus dem Grund bieten auch einige Partnerorganisationen von uns spezielle Finanzprogramme für Frauen an. Das ist dann zum Beispiel Canara Capital in Indien. Da gibt es auch eine Podcast-Folge mit der Geschäftsführerin Hardika Shah von mir auf Englisch. Und das umfasst dann zum Beispiel geringere Prozesskosten für die Frauen, mehr Zeit, um den Kredit zurückzuzahlen, aber vor allem auch eine ganz aktive Unterstützung beim Unternehmenswachstum. Und die Frauen tauschen sich auch untereinander aus. Anissa, was denkst du, ist das ein ganz guter Ansatz, um in diesem Fall dann auch Frauen, die sich was aufbauen wollen, die finanzielle Unterstützung benötigen, zusätzlich zu unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Wissen ist da wieder key oder Wissen ist Macht sozusagen. Und ich meinte ja schon, in Deutschland werden Frauen davon so ein bisschen ferngehalten, sich das Wissen anzueignen, wie man zum Beispiel früher ein Konto bedient oder wie man verwendet oder warum man das überhaupt braucht, ne? Welche Möglichkeiten einem das ermöglichen. Das ist in anderen Ländern natürlich nochmal ganz anders. Das heißt, wieder einfach Produkte auf den Markt schmeißen, bringt überhaupt nichts, wenn die Menschen nicht wissen, wie sie das benutzen können. Das heißt, diese ganze Bildungskampagnen drumherum, diese Vorbilder, die es halt auch braucht, ne? So die erste Generation, die das macht, erarbeitet sich das alles, ist hoffentlich erfolgreich und die Nachwachsenden hat dann auf einmal Role Models, aber die müssen wiederum auch sichtbar sein und so weiter. Also ich halte das alles für sehr, sehr sinnvoll, weil Frauen ja auch häufig der soziale, kommunikative Part in Gesellschaften sind. Das heißt, die tragen das weiter, das Wissen, sie verändern die Gesellschaften, sodass auch es ist ja nicht das Ziel, dass Männer das Gefühl haben, sie werden auf einmal ausgeschlossen, sondern es soll ja einfach sein, Frauen dürfen auch genauso viel wie Männer und im Idealfall finden Männer das so gut, dass sie sogar diesen Change dann auch unterstützen.
Das wäre in jedem Fall wichtig, ja. Und das Gute ist ja, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, dass Frauen vor allem wesentlich mehr von ihrem Geld einsetzen, um was für die Gesellschaft zu tun, ne? Die verdienen oft weniger, haben weniger Geld zur Verfügung und geben davon dann noch mehr. Und deswegen bei Eukocredit unterstützen wir auch aus diesem Grund gezielt die Frauen, weil sie auch vor allem im globalen Süden ihr Geld häufiger zum Wohl ihrer Familie wieder reinvestieren, was einen positiven Effekt für Bildung und Gesundheit hat. Das heißt, Frauen sind ja eigentlich auch ein super Hebel, um die Gesellschaft zum Positiven zu verwandeln.
Ja, zum einen schon. Also zum einen muss man ja auch sagen, bleibt diesen Frauen halt häufig nichts anderes übrig, ne? Also sie haben halt die Verantwortung für die Familien, sie haben die Verantwortung für ihre Kinder, sie können wesentlich schlechter aus Beziehungen oder aus Situationen gehen, als Männer das einfach machen können. Das heißt, es bleibt ihnen überhaupt nichts anderes übrig, als da rein zu investieren, weil das halt eben ihre Welt ist. Genau so ist es ja in Deutschland irgendwie auch, bloß natürlich auf einem komplett anderen Level. Deshalb, ich finde schon, dass du da recht hast und dass Frauen da auf jeden Fall der gute Hebel sind. Andererseits wäre es schon schön, wenn so ein bisschen die Verantwortung auch verteilt werden würde. Hm. Natürlich wieder auf Männer, aber eben halt auch aufs System. Es kann nicht sein, dass Frauen die Verantwortung haben, weil sie eben zuständig sind für die Care-Arbeit, die zu Hause gemacht wird. Das heißt, es muss wieder an einem System, an Strukturen gearbeitet werden, sodass Männer genauso viel Care-Arbeit übernehmen können, ja auch teilweise, ne? Es ist ja wieder nicht so, dass Männer das alles aus Bosheit machen, aber patriarchale Rollenverteilung schaden eben halt allen im System. Und wie ich auch schon meinte, weshalb ich so meine berufliche Ausrichtung so ein bisschen verändert habe, ich finde schon, dass eine Politik und die Gesellschaft auch dafür verantwortlich ist, wie mit den einzelnen Individuen umgegangen wird. Das heißt, die Politik muss schon auch gucken, dass nicht zu viel Last auf den Einzelnen liegt und einfach mal gucken, was sie durch Veränderungen vielleicht viel schneller bewirken können, als wenn es sozusagen aus den Individuen selber kommen muss.
Apropos, wir hatten ja jetzt gerade Neuwahlen. Was denkst du, kommt denn jetzt in diesem Zuge auf uns zu, was das Thema angeht?
Was das Thema finanzielle Bildung angeht.
Vor allem für Frauen, ja. Genau.
Die letzte Bundesregierung war die erste, die eine nationale Finanzbildungsstrategie für Deutschland angestoßen hat. Da sind wir einer der allerletzten im europäischen Vergleich, was wieder wahnsinnig peinlich ist, wenn man denkt, wir Deutschland wäre doch so gern Vorreiterrolle und wir wären doch gern so innovativ und sowas. Nein, bei Bildung hinken wir wieder mal ein bisschen hinterher. Und diese nationale Bildungsstrategie war ein guter Aufschlag. Es gab ein paar tolle Konferenzen, Fokusgruppen von Expertinnen. Es gibt eine Website, die heißt mitgeldundverstand.de. Das weiß auch wieder kein Mensch. Die betreibt tatsächlich unsere Bundesregierung. Da gibt es ganz viele tolle Finanzbildungsinhalte, die halt kuratiert sind und zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist noch nicht so richtig was angekommen bei den Menschen oder auch bei den unterschiedlichen Zielgruppen, weil Bildung halt Ländersache ist. Das heißt, die einzelnen Bundesländer und die Stadtstaaten müssen sich so ein bisschen selber überlegen, wie sie das in die Schulen bekommen. Und da ist es dann natürlich wieder sehr individuell davon abhängig, wer ist da gerade, sei es Bildungsminister oder Senatorin, Finanzminister, Finanzsenatorin. Also da ist nicht mehr so ganz die Zuständigkeit klar, wer da eigentlich was macht. Plus, es gibt ja auch mehr Zielgruppen als SchülerInnen. Wir haben, also Finanzen ist ein Lebensthema, ne? Wir alle stehen immer mal wieder vor Fragen, die sagen, jetzt muss ich irgendwie meine Finanzen da anpassen, weil ich habe gerade ein Kind bekommen, ich habe gerade geheiratet, ich muss meine Eltern auf einmal pflegen oder ich gehe jetzt in Rente. Es gibt so viele Punkte im Leben, wo Finanzbildung auf einmal wichtig wird. Und die sollten ja auch erreicht werden von so einer nationalen Finanzbildungsstrategie. Das heißt, ich bin einfach total gespannt gerade, wer denn jetzt das Thema aufgreifen wird und wie es weitergeführt wird. Ich glaube, in dieser ganzen Finanzbildungsbubble, in der ich mich so ein bisschen bewege, von der wird auf jeden Fall genug Druck ausgemacht, dass das weitergeführt wird. Und es wäre schön, wenn es mindestens mit dem Tempo von der letzten Bundesregierung vorangeht. Plus, was ich schon meinte, die strukturelle Ebene fehlt halt noch so ein bisschen. Wir können so viel Bildung, wie wir wollen, über die Individuen ausschütten. Wir müssen auch an den Rahmenbedingungen in Deutschland ein bisschen was ändern, weil beim Gender Pay Gap zum Beispiel sind wir halt auch fast europäisches Schlusslicht. Und das ist auch ein bisschen peinlich. Also wäre schon schön, wenn wir jetzt nicht eins der Länder sind, die einfach Frauen und Männer am ungleichsten bezahlen. Also weiß ich nicht, wäre doch auch schön, wenn wir da eher so eine Vorbildrolle einnehmen würden.
Absolut, ich würde es mir wünschen. Wenn das jetzt aber wahrscheinlich, wie so oft, alles noch ein bisschen länger dauert mit den strukturellen Prozessen. Was kann ich denn jetzt aktuell als Frau tun?
Man kann natürlich total viel tun. Also grundsätzlich müssen wir uns alle zum Beispiel einfach um unser Geld kümmern. Ne? Das heißt, auch wir Frauen sollten da die Verantwortung nicht beiseite schieben, sondern schon sagen, generell Finanzplanung ist etwas, damit müssen wir uns auseinandersetzen und wir müssen uns auch selber um unsere Altersvorsorge kümmern. Das heißt, das ist schon etwas, was wir einfach wirklich selber machen müssen. Aber gleichzeitig können wir natürlich andere Menschen mit einbeziehen, um Ungleichheiten auszugleichen. Wenn man zum Beispiel bedenkt, wenn man als Familie ein Kind bekommt und als Frau vielleicht längere Erziehungszeiten nimmt, länger in Elternzeit ist und so weiter, kann und sollte man sich das finanziell ausgleichen lassen vom Partner. Wenn der halt die ganze Zeit weiter ganz normal sein Geld verdient und weiterhin dadurch in die Rente einzahlt und man als Frau wahnsinnig lange pausiert, entstehen einfach krasse Lücken. Und durch vielleicht anschließende Teilzeitarbeit entsteht auch einfach eine Teilzeitrente, von der wirklich kein Mensch in Deutschland mehr leben kann. Das heißt, man muss dieses ganze Thema Finanzplanung auch als Familie sehen und sagen, wie stehen wir eigentlich da? Wie stellen wir uns auf, so dass wir alle in dieser Familie finanziell sicher aufgestellt sind, aber auch finanziell unabhängig voneinander sind. Und dann finde ich, ist es natürlich auch für jede Frau einfach möglich, dieses Thema finanzielle Ungleichheit sichtbar zu machen und darüber zu sprechen. Und sei es in der Festanstellung, im Unternehmen einfach mal zu sagen, hey, gibt es hier eigentlich Studien zu, gibt es hier Zahlen zu, wie wer bezahlt wird? Da gibt es ja inzwischen auch Gesetze, dass gewisse Strukturen offengelegt werden oder Gehälter offengelegt werden müssen. Oder dass das Thema einfach mal angesprochen wird im Unternehmen. Und natürlich gibt es den Equal Pay Day oder den Weltfrauentag und so. Es gibt ja auch so schon fast so institutionelle Tage, an denen immer wieder auf diese Themen aufmerksam gemacht wird und die dann dadurch eine gewisse Sichtbarkeit bekommen. Aber wieder muss man sagen, die schon vom Problem betroffen sind, sollen die denn wirklich das Problem auch noch lösen? Also da ist ein bisschen viel Schuld wieder auf der falschen Seite. Das heißt, am allertollsten wäre es, wenn einfach die Männer sagen würden, wir wollen auch nicht in einer Welt leben, in der Frauen einfach so finanziell diskriminiert würden. Wir wären schon auch dafür, dass wir einfach alle gleich sind und wir setzen uns auch dafür ein und machen uns sichtbar dafür.
Ich habe übrigens mal unsere Zahlen bei Eukocredit recherchiert. Wir sind ja eine internationale Genossenschaft und tatsächlich ist es bei uns so, dass der Frauenanteil höher ist als der Männeranteil und zwar überproportional im Vergleich auch zu anderen Firmen in Deutschland oder anderen Organisationen und vor allem, und das finde ich am wichtigsten, auch in den Führungspositionen. Ne? Und so sollte das nämlich auch genau sein. Ja, dann auf jeden Fall ein Aufruf auch an alle zu kommunizieren, einzustehen für das, was man möchte. Denn es wird einem nichts geschenkt, oder?
Auf jeden Fall. Wer Finanzbildung bekommt, wer lernt, wie man mit Geld umgeht, ist so ein Privileg in Deutschland. Das ist häufig einfach noch Privatsache. Das heißt, wir müssen das einfach so ein bisschen offener machen. Es ist halt dadurch, dass es fast nur im Privaten stattfindet, dadurch, dass unsere PolitikerInnen nicht wirklich Vorbilder sind, was die Kommunikation über Geld angeht, ist dieses ganze Finanzthema so ein Tabuthema noch. Und das beenden wir nur dadurch, dass wir offener darüber sprechen, in Partnerschaften, in Freundschaften und auch im Job, so dass ja da nicht mal so eine Scham drauf liegt einfach.
Wir haben ja jetzt viel von den Herausforderungen gesprochen für Frauen im Bereich Finanzbildung, aber wo siehst du denn die größte Chance aktuell?
Studien zeigen ja, dass wenn Frauen sich dann mal mit ihren Finanzen beschäftigen und wenn sie investieren, dass sie die besseren Investorinnen sind als eben Männer, weil Frauen halt langfristiger denken, weil sie weniger wechseln zwischen ihren Investments, weil sie immer die Gesellschaft mit einbeziehen, weil sie ihre Kinder mit einbeziehen und so weiter. Das heißt, diese grundsätzliche Art und Weise, wie wir Frauen investieren, ist super gut und bringt nicht nur Individuen voran, sondern auch die ganze Gesellschaft. Und da kann man ja auch sowas sagen, das, was wir bisher geschaffen haben, was wir uns beigebracht haben, das hat schon eigentlich fast Vorbildcharakter und es muss halt einfach nur noch mehr und noch sichtbar werden. Und das finde ich ist ja eigentlich ganz schön. Ne? Das, wie wir es machen, ist super, super gut und super, super erfolgreich. Es wäre nur schön, wenn wir einfach noch mehr Frauen haben, die investieren und alle Frauen einfach mehr finanzielle Mittel haben.
Absolut. Du bist ja auch Mädchenmama. Was würdest du deiner Kleinen gerne mit auf den Weg geben für ihre Zukunft?
Ach, das ist ganz vielschichtig. Zum einen muss man sagen, sie wächst wahnsinnig privilegiert auf. Sie hat zwei Akademiker-Eltern, die gute Jobs haben. Sie hat ihr eigenes Kinderzimmer. Sie macht wahrscheinlich keine Armutserfahrung in ihrer Kindheit. Und das ist nicht normal in Deutschland, denn es leben Millionen, ich glaube über 3 Millionen, wenn es nicht sogar 4 Millionen Kinder in Deutschland sind, die von Armut betroffen sind. Das heißt, ich möchte schon, dass sie reflektiert und dass sie weiß, dass es auch andere Situationen gibt und dass ja gewisse Privilegien mit einer gewissen Verantwortung mitkommen, so dass man durch seine Privilegien auch andere mitdenkt. Gleichzeitig ist es mir klein natürlich total wichtig, dass sie lernt, Finanzen sind jetzt nicht Männersache, sondern ihre Eltern sprechen da ganz offen drüber. Ich treffe als Mutter die meisten Finanzentscheidungen bei uns. Das heißt, dieses Frauen oder Mädchen können nicht mit Zahlen umgehen, was ich zum Beispiel noch in der Schule gehört habe, kriegt sie hoffentlich nicht mehr zu hören. Und sie hat halt zusätzlich das Privileg, dass ich jemand bin, die sich mit Finanzbildung auskennt. Das heißt, sie wird von klein auf, also sie ist jetzt 1,5, gerade ist es noch nicht so das Thema, aber sie wird auf jeden Fall lernen, mit Geld umzugehen und lernen, warum es wichtig ist, sich langfristig mit dem Thema auseinanderzusetzen und wie vielschichtig das Thema eben halt ist, dass es nicht nur ist, wie vermehre ich mein Geld, sondern das ganze Thema, in welchem Privilegien sind wir aufgewachsen, welches Verhältnis haben wir zu Geld, Money Mindset ist es ja auch noch so ein Buzzword und ich hoffe, dass es für sie einfach so eine Selbstverständlichkeit wird, dass das Thema dazugehört im Leben wie alle anderen Themen auch. Wenn man es jetzt mit dem Thema Gesundheit vergleicht, ich liebe es jetzt auch nicht gerade zu sämtlichen Vorsorgen und zum Zahnarzt zu gehen, aber es gehört halt einfach dazu mein ganzes Leben lang und so ist es das Geldthema auch. Das heißt, idealerweise wird es für sie einfach ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens sein, um das man sich eben regelmäßig kümmern muss.
Absolut. Und was Geld auch bewirken kann, ne? Je nachdem, wie ich es einsetze, habe ich natürlich Möglichkeit mitzugestalten, Dinge zu unterstützen oder auch nicht zu unterstützen, Werte und Vorstellungen. Anissa, du hast gerade Money Mindset angesprochen. Kannst du uns einmal kurz erklären, was du darunter verstehst?
Ja, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so, weil das so ein Buzzword inzwischen geworden ist, unter dem auch gerade auf Social Media viel behauptet wird, wie das Money Mindset verändern kann, wie viel Geld man verdient und es teilweise sogar herbei manifestiert wird, was natürlich totaler Quatsch ist. Niemand kann sich sein Geld herbei manifestieren, aber der Begriff und dessen inflationäre Verwendungen helfen auf jeden Fall, dass wir drüber sprechen. Ich würde immer sagen, unter Money Mindset fasst sich alles zusammen, was unser Verhältnis zu Geld beeinflusst. Und sei es die familiären Prägungen, also wie sind wir aufgewachsen, war Geld da, war Geld nicht da, wer hat das Geld verdient, wer hat drüber entschieden, was ausgegeben wurde und so weiter, hin zu Glaubenssätzen, die wir entwickelt haben, sei es als Kind oder auch irgendwann mal später durch einzelne Erfahrungen oder durch lange Prägungen in unserer Kindheit, durch unseren Umgang mit Geld, also wie verhalten wir uns eigentlich mit Geld, verdienen wir viel Geld, wenig Geld, wie denken wir darüber und so weiter und ja auch wie wir Geld verwenden, um unsere Zukunft zu gestalten oder eben halt auch nicht zu gestalten. Das heißt, für mich ist es immer total sinnvoll, wenn Menschen, die gerade anfangen, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen, einmal sich diese ganzen Aspekte angucken, habe ich eigentlich ein super negatives Verhältnis zu Geld und ich mag mich gar nicht damit auseinandersetzen, dann finde ich vielleicht mal raus, warum. Weil wenn es die ganze Zeit so eine angelegte Handbremse ist, boah, dann ist es so eine Quälerei, sich damit zu beschäftigen. Wenn ich aber sage, boah, ich finde das Thema super spannend und ich traue mir da auch richtig viel zu, es macht mir nicht nur Angst, dann lerne ich ja auch viel schneller dazu und treffe auf jeden Fall die finanziell besseren Entscheidungen. Da gibt es zum Beispiel auch ganz spannende Studien zu, wie das finanzielle Selbstbewusstsein, das ist so ein Begriff, der geprägt wurde, gerade bei uns Frauen einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, ob wir finanziell erfolgreiche Entscheidungen und langfristige Entscheidungen treffen oder eben nicht.
Gibt es irgendwas, was du gerne noch positionieren möchtest? Irgendwas, worüber du gerne noch sprechen würdest?
Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen großen Rundumschlag gemacht hier in diesem Gespräch. Und ich finde es total schön, dass ihr das Thema Frauen und Geld auch aus der westlichen Bubble ein bisschen rausholt und auch sagt, wir müssen über noch ganz andere Herausforderungen sprechen von Gesellschaften, wo viele unbanked sind, also wo es einfach Menschen ohne Konten oder Finanzzugriff wirklich gibt. Und selbst da kann man das Thema, glaube ich, noch weiter denken, warum eigentlich Frauen da keine Konten haben, warum Frauen keine teilweise Ausweise haben, um ein Konto eröffnen zu können, was man aber dafür braucht und so. Also ich finde es einfach schön, jedes Mal, wenn man aufzeigt, wie komplex das Thema Geld ist. Es ist halt nie nur dieses eine, man geht halt mit dem Geld um, sondern es kommt die ganze gesellschaftliche, politische und ja patriarchale Einflussstruktur dazu. Und wir tun dem Ganzen nur einen Gefallen, wenn wir da so offen drüber sprechen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben.
Du hast ja gerade auch was ganz Wichtiges angesprochen. Und zwar sagt der Financing for Sustainable Development Report, dass 1,7 Milliarden Menschen weltweit überhaupt keinen Zugang haben zu Finanzdienstleistungen. Das sind 31% der Weltbevölkerung und nur 65% der Frauen weltweit haben überhaupt Zugang. Das ist ja wirklich verrückt. 87% der Personen, die wir bei Eukocredit im inklusiven Finanzwesen erreichen, sind aber Frauen. Das ist erfreulich, was Eukocredit angeht. Und ich hatte es auch vorhin schon angesprochen, da wird dann auch ganz viel mit Joint Liability Groups gearbeitet. So nennt sich das. Das ist gerade im Bereich Mikrofinanzierung, beispielsweise in Indien, wo Frauen gegenseitig füreinander bürgen, aber auch füreinander da sind. Die treffen sich dann in Gruppen und sprechen gemeinsam über Herausforderungen, Probleme, wie sie gemeinsam bewältigen können. Und ich durfte da auch bei einer mit dabei sein, bei einer dieser Sitzungen in Bangalore. Und das war super beeindruckend.
Ja, genau. Und das, also auch deine Erfahrungen zeigen ja einfach, dass man genau hingucken muss, wie ist eigentlich die Situation von Frauen, sodass Finanzprodukte gebaut werden, die nicht wieder komplett an den Bedürfnissen von diesen Frauen vorbeigehen, sozusagen. Ich weiß nicht, welchen Umgang, welche Prägung, welche Werte diese Frauen mit Geld verbinden. Das heißt, ich kann keine Produkte für die bauen. Das wird von oben herab und völlig am Thema vorbeigehen. Das heißt, es ist genau wichtig, was du gesagt hast, ne, dass man mit den Menschen halt spricht. Und das kann man wiederum am Ende auch auf Deutschland übertragen. Sämtliche Finanzdienstleister, sämtliche Banken, die ganze Finanzwesen muss mehr mit den einzelnen Zielgruppen sprechen, um sie besser einzubeziehen, sodass wir als Konsumentinnen nicht am Ende das Gefühl haben, ich kann das alles nicht und ich kann mich nicht entscheiden, das passt alles nicht zu mir, aber im Endeffekt ist es gar nicht meine Schuld, dass ich nicht mit Geld umgehen kann, sondern einfach dieses, es passt einfach kein Produkt dazu, wie ich mit Geld umgehe, wie meine finanzielle Biografie aussieht. Und ja, das zeigt wieder mal, wie vielschichtig das Thema ist und wie vielleicht doch noch am Anfang wir da eigentlich stehen.
Wenn es sowas gibt, gibt es ein kleines Key Takeaway für alle Hörerinnen, und ich gendere absichtlich nicht, besonders für die Hörerinnen da draußen. Was kann ich diese Woche noch tun, um meine finanzielle Bildung oder auch allgemein meine Finanzen voranzubringen?
Also ich glaube, mit dem Hören eines Finanzpodcasts hat man schon mal einen der größten und wichtigsten Schritte getan. Man setzt sich nämlich überhaupt mit dem Thema auseinander. Und dadurch, dass man vielleicht dem Podcast folgt oder anderen Podcasts folgt, hat man so eine gewisse Regelmäßigkeit, die das Thema einem einfach ins Leben gespült wird. Was ich allen Frauen immer mitgebe, spätestens ab dem Punkt, wo sie in einer Partnerschaft sind, also in einer heterosexuellen Partnerschaft sind oder Kinder bekommen, guckt, dass ihr finanziell genauso aufgestellt seid wie euer Mann. Ich weiß, dass es super schnell ist, dass man in irgendwelchen Strukturen landet, wo man als Frau mehr Care-Arbeit übernimmt als der Mann. Das ist nichts, woran man als Frau wieder schuld dran ist. Da zerren die gesellschaftlichen Stereotype einfach wahnsinnig doll an uns. Und wenn es dann so ist, es ist ja total in Ordnung, wenn man als Frau mehr Care-Arbeit übernimmt, aber man muss es halt finanziell ausgeglichen bekommen. Weil wenn man sich einmal mit den Konsequenzen beschäftigt und sieht, wie krass die Rentenlücken sind, wie krass der berufliche Backlash ist, der entsteht dadurch, dass man länger raus ist aus dem Job oder Stunden reduziert. Das ist so unfassbar, dass das kaum aufzuholen ist. Das heißt, besprecht das mit eurem Partner, wie ihr finanziell einfach genau gleich beide aufgestellt seid. Und nicht nur bei dem, was reinkommt. Nicht nur, wer hat wie viel Geld zur Verfügung auch, sondern wer investiert wie viel in seine Altersvorsorge. Nämlich auch das kann man nämlich noch ausgleichen, wenn man zum Beispiel in die Rentenversicherung automatisch weniger Geld einzahlt, dann kann man da über private Vorsorgeprodukte einen Ausgleich schaffen.
Anissa, das war ein richtig aufschlussreiches Gespräch, auch für mich. Ich habe wieder viel gelernt.
Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an alle, die heute bei dieser Folge zugehört haben. Die nächste Folge hört ihr wieder im April, und zwar mit Karin. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss!